Herzlich willkommen im Kepler Salon. Es freut mich sehr, dass zu diesem sehr wichtigen Thema doch so viele gekommen sind. Dieser Titel, unser Bild des Alterns, ist schon sehr interessant. Wie gehen wir damit um? Wie geht die Gesellschaft damit um? Das werden wir heute etwas diskutieren. Dazu haben wir drei besondere Gäste eingeladen, aber vorher möchte ich noch schnell den Ablauf des Kepler Salon erklären. Es gibt immer wieder neue Gäste hier, damit Sie die auch auskennen. Also der Kepler Salon, die ganzen Veranstaltungen im Kepler Salon sind immer bei freiem Eintritt. Dass das so ist, das danken wir den Subventionsgebern von Stadt und Land, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein Freunde Kepler Salon. Bitte werden Sie Mitglied. Mit 25 Euro im Jahr sind Sie dabei. Der Kepler wäre sicher auch Mitglied. War eine unserer Kampagnen. Ja, Anmeldeformulare gibt es in den Quartalsprogrammen auf der drittletzten Seite, dass Sie das auch finden. Daneben ist gleich der Schatzmeister auf dem Bild. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Also so schaut das aus, dass Sie das gleich finden und einfach anmelden, würden wir uns sehr freuen. Jede Unterstützung ist wichtig. Ja, einige Informationen jetzt zum Ablauf. Sie können nach diesem Vortrag oder diesen Statements natürlich Ihre Fragen stellen. Geben Sie mir ein Zeichen und warten Sie bitte auf das Mikrofon, da alle Veranstaltungen aufgezeichnet werden und sind auf unserer Homepage natürlich alle nachhörbar. Heute haben wir auch das Dorf-TV da, da können Sie das auch noch einmal ansehen. Es gibt einen Barbetrieb draußen, das ist von Wirt am Graben. Können Sie jederzeit aufstehen, es wird, glaube ich, heute etwas schwül werden. Sie können sich jederzeit etwas zum Trinken holen. Ja, mein Name ist Elfi Schulz, ich bin heute die Gastgeberin und ich freue mich über dieses Thema, das uns alle irgendwo betreffen wird oder betrifft. Mein Spruch aus der Jugend war immer: alt werden will keiner, aber sterben jung auch nicht. Also, ich darf jetzt vorstellen, rechts von mir, Momentel, dass ich das, ja, das ist Magistra Doktorin Daniela Palk. Sie ist Leiterin.
Aber links.
Links. Also, ja, gut.
Ich kann nicht sagen, ich bin nicht operiert.
Ich auch nicht, okay. Entschuldigung. Also das nennt man einen Icebreaker, nicht? Dass alle lachen dann, das ist schon in Ordnung. Es war nicht gewollt, aber es kommt natürlich vor. Sie ist Leiterin des Kompetenzmanagement Seniorenarbeit im Diakoniewerk. Sie macht strategische Konzepte und begleitet auch diese. Genaueres wird sie uns dann selber erzählen. Daneben ist Frau Brunner. Sie hat die Leitung Seniorenarbeit in Linz im Diakoniewerk. Und ihre genaue Arbeit wird sie uns auch der Reihe nach dann erzählen. Und rechts von mir jetzt Franz Seisel. Das ist ein Mieter im Wohnpark Diakonissen in Linz, wenn Sie da schon das etwas gehört haben. Ich habe schon von außen zumindest gesehen, ist ein sehr schöner Platz dort. Und er wird seine Erfahrungen und den Entschluss und so weiter, das wird er als erster gleich uns erzählen. Herzlich willkommen. Bitte, Herr Seisel. Ist eingeschaltet.
Guten Abend. Da ich schon so nett vorgestellt wurde, kann ich mir das sparen. Ich bin im 80. Lebensjahr, bin in Linz aufgewachsen, bin seit 54 Jahren verheiratet. Noch immer mit derselben Frau. Zum Thema 80 Jahre alt hat der Werner Schneider vor kurzem, der übrigens in seine Theaterkarriere in Linz begonnen hat, ein Statement abgegeben. 80 Jahre, das ist Pflicht. Darüber ist alles kühe. Man muss nur erleben.
Bis Sie das Mikro besser zum Mund geben.
Ja, ich muss näher ran, ich höre es.
Ja.
Meine Familie besteht aus meiner Frau. Wir haben zwei Söhne. Leider nur einen Enkel. Und die Söhne sind beide verheiratet. Wir haben ein sehr, sehr gutes familiäres Verhältnis auch immer gehabt. Und haben auch sehr, sehr vieles miteinander gemacht. Meine berufliche Karriere ist davon bestimmt gewesen, dass ich zwei Firmen in Wien gegründet und aufgebaut habe, auf dem Sektor Verpackungsgeräte und Verpackungsmaschinen. Meine Frau hat mich dabei sehr tüchtig und tapfer unterstützt. Ich war sehr viel im Ausland und im Inland unterwegs und durch meine Selbstständigkeit natürlich daran gewöhnt, Entscheidungen zu treffen. Das erwähne ich jetzt deswegen, weil wir auch für das Übersiedeln eine Entscheidung treffen mussten und der Prozess war nicht ganz reibungsfrei am Anfang. Im Alter von mir, meinem Alter, 65, habe ich an meinen älteren Sohn die Verantwortung und die Eigentumsverhältnisse an den beiden Firmen übertragen. Für mich ist dadurch mehr Zeit geblieben. Ich habe also in der Firma nicht mehr wenig gearbeitet und habe mich widmen können zwei Projekten, ein Projekt im Sozialbereich und ein Projekt im Kulturbereich. Natürlich hatten wir auch Privatleben und wir haben sehr, sehr viel gemeinsam gemacht, sowohl sportlich als auch kulturell. Ich will aber nicht auf Näheres eingehen, damit wir nicht zu lange werden. Mit zunehmendem Alter hat sich eines gezeigt, abgenommen hat vor allem die Leistungsfähigkeit und die ist spürbar geworden, sowohl körperlich als auch geistig und da ist es besonders die Merk- und Lernfähigkeit, die merkbar war. Wir mussten erkennen, dass unser Haus, in dem wir am Pöstlingberg gewohnt haben, nicht unbedingt geeignet ist oder war, dort das Alter zu verbringen, weil das ist eine etwas hügelige Landschaft und die Verkehrsverhältnisse waren nicht unbedingt die günstigsten. Eine Entscheidung war nicht sofort notwendig, aber solange man gehen kann und das Auto benutzen kann, ohne ständige Crash zu bauen, wäre es keine Notwendigkeit, aber es ist gescheit, das rechtzeitig zu tun. Eine solche Entscheidung zu treffen, glaube ich, ist ganz wesentlich, dass sie getroffen wird zu einem Zeitpunkt, wo man erstens noch die ganzen Troubles des Übersiedelns selber leisten kann und zweitens vor allem, dass man nicht dazu gezwungen ist, durch die Verhältnisse, in denen man ist, sondern diese Entscheidungen selber treffen kann. Die Akzeptanz ist also ohne Zweifel eine wesentlich höhere. Es war klar, dass das Berufsende und auch das Übersiedeln eine ziemlich heftige Zäsur ist. In verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Dingen. eine ganze Menge Sozialkontakte gehen verloren, weil man einfach im Beruf diese Kontakte nicht mehr pflegen kann oder auch nicht mehr braucht. Natürlich hat es auch Auswirkungen auf das Einkommen. Das heißt, man steht vor einer etwas neuen Situation, an die sich viele, viele, viele Fragen stellen. Die Entwicklung der Kommunikationstechnik ist ja in einem Tempo, dass viele ältere Menschen kaum nachkommen, diese Dinge auch zu begreifen oder zumindest zu verwenden. Man erlebt immer wieder, dass viele ältere Menschen diesen Dingen relativ hilflos gegenüberstehen. Dadurch werden natürlich auch die Berufserfahrungen, die man während des Lebens erworben hat, immer weniger wert, weil die Anforderungen sich ständig verändern und in einem unglaublichen Tempo. Daraus fließt auch, dass die Wertschätzung der Jungen für die Alten verständlicherweise abnimmt. Wir können so viel nicht mehr, was die Jungen quasi aus dem Ellbogen schütteln. Es hat für uns wahrscheinlich nicht mehr die Bedeutung, für die Jungen hat es wesentlich mehr, offensichtlich, als für uns. Ihr redet jetzt da für uns, ich rede von den Älteren, bitte. Es stellen sich viele Fragen dabei. Es geht dabei um, wenn ich eine Entscheidung treffe, um eine neue Bleibe zu finden, Größe, Ausstattung einer Wohnung, Lage, Verkehrslage, Verfügbarkeit der Dienstleistungen, die notwendig oder angeboten werden, etc. etc. Die Sicherung der Mobilität ist wahrscheinlich auch für uns Ältere der Schlüssel zu vielen, vielen Aktivitäten, sowohl körperlich, kulturell und auch gesellschaftlich. Es ist ganz wesentlich notwendig, dass wenn ich ins Theater gehen will, muss ich entweder einen Bus haben oder irgendein Fahrzeug oder ich muss mal Taxi nehmen, sobald ich nicht mehr mit dem Auto selber unterwegs sein kann. Wir wohnen nun seit Weihnachten 2012 im Wohnpark Diakonissen Linz und sind damit eigentlich recht glücklich geworden. Wir hatten das Glück, dort etwas zu finden, was unseren Vorstellungen weitgehend entsprochen hat. Und wir hatten auch Glück damit, dass sich sowohl zu unserem Betreuungsteam als auch zu unseren Nachbarn, die ja alle oder fast alle für uns neue Bekannte waren, sehr schnell zu sehr, sehr freundschaftlichen und zumindest guten Verhältnissen entwickelt hat. Was also ganz wichtig ist, habe ich kurz vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, die Entscheidung zu machen zu einem Zeitpunkt, wo man noch das meiste selber in die Hände nehmen kann und die Entscheidung, vor allem die Entscheidung selber fällt. Sie werden automatisch eine Ablehnung aufbauen, wenn Sie dazu gezwungen sind, etwas zu tun.
Danke. Ist es dieser?
Es ist erstaunlich, in welcher Schnelligkeit etwa fast 30 Leute, die voreinander nicht bekannt waren, wie schnell hier gute Verhältnisse entstanden sind. Es ist verblüffend, wie viel wir gemeinsam unternehmen. Natürlich nicht nur aus Eigeninitiative, es wird, das meiste davon wird angestoßen von unseren sehr hilfreichen Damen. Aber es ist großartig, dass es gibt so gut wie keinen Streit oder kaum. Es gibt also sehr, sehr angenehme Verhältnisse und ich bin eigentlich recht glücklich, dass wir diese Bleibe gefunden haben. Ich kann, wenn jemand vor der Notwendigkeit, aber absehbar, zeitlich absehbar, nicht unbedingt, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich kann nicht mehr gehen, ich kann nicht mehr, diese Entscheidung möglichst bald zu treffen. Das war eigentlich das, was ich Ihnen mitgeben wollte. Dankeschön.
Ja, wir sagen Dankeschön. Wer macht bei Ihnen den Anfang? Sie, bitte.
Schönen guten Abend. Ich möchte dort anbinden, wo Herr Seisel geendet hat. Ich bin auch die Leitung vom Haus für Senioren vor dem Alten- und Pflegeheim, wo Menschen ohne Entscheidung ins Heim müssen und wo natürlich große Probleme auftreten. Eine Nichtentscheidung bringt die Menschen und die gesamte Familie völlig durcheinander. Und es geht eigentlich nur mehr hopp, tropp, du musst in ein Heim, du kannst nicht mehr zu Hause bleiben in der Wohnung, die Wohnung müssen wir aufgeben. Das sind immer diese Abläufe, die sich wiederholen. Und ich denke mir immer, ich bin jetzt 5 Jahre in der Seniorenarbeit, die Entscheidungen wären alle anders ausgefallen, wann sie Menschen getroffen hätten. Zu uns gehört auch noch die mobilen Dienste, da ist es wieder ein bisschen anders, wobei dort für mich persönlich immer das Thema ist, tut man allen Menschen etwas Gutes, in den eigenen 4 Wänden zu bleiben, und Mitarbeiter kommen in der Früh und am Abend und das war's. Das ist auch etwas, was ich mir persönlich immer wieder überlege, wie gut oder wie nicht gut ist diese Entscheidung der Menschen. Wie vereinsamen Menschen zu Hause in den Wohnungen, wo irgendwann niemand mehr an sie heran kann. Meine Entscheidung, in die Seniorenarbeit zu gehen, war eine Entscheidung, wo ich das 50. Lebensjahr Gott sei Dank erleben durfte und noch einen langen Krankenstand, war klar, dass ich in der Behindertenarbeit meine Arbeit beende, die ich sehr gerne gemacht habe, und in die Seniorenarbeit gehe. Es gibt sehr viele Themen in der Seniorenarbeit. Wir dürfen auch nicht vorbeigehen, denke ich, an dem Thema Demenz, was uns immer mehr jetzt begleitet in den Einrichtungen. Und wir haben ja einen Vorteil im Diakoniewerk, wir haben ja das Konzept der Hausgemeinschaften, wo Menschen zu 12 in einer Hausgemeinschaft zusammenleben, wo wir kochen, wo wir uns selber versorgen, wo Menschen sehr viel individuell entscheiden können. Und trotzdem ist Demenz natürlich ein manchmal harter Brocken in den Einrichtungen, in den Stationären. Jetzt gebe ich mal der Daniela weiter.
Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich möchte bei beiden Vorrednern oder Vorrednerinnen anschließen und das vielleicht nur mal einen Bogen weitermachen. Der Herr Seisel hat ausgeführt, warum er sozusagen sich mit seiner Gattin entschieden hat, dann noch einmal im Alter eine neue Wohnform für sich zu suchen. Und die Helga Bronner hat ausgeführt, wie Wohnformen für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf zum Beispiel in unserer Form der Pflegeheime aussehen. Und was mich in dieser Diskussion antreibt und warum ich sozusagen auch immer wieder dieses Thema auch in solchen Runden diskutiert haben möchte, ist, weil ich finde, es ist ein weiteres Thema. Es geht eben um ein allgemeines Bild des Alterns. welche Bilder haben wir selbst vom Altern und welche haben wir auch gesellschaftlich. Das ist ein Thema, das wir immer wieder neu miteinander lernen müssen. Natürlich kann man sagen, gut, alt geworden sind die Menschen immer, das ist jetzt nichts so Neues. Neu ist mit Sicherheit der demografische Wandel und die Menge an Lebensjahren und die Menge an Personen, die diese vielen Lebensjahre zum Glück genießen dürfen. Und es ist auch ein ständiges Aushandeln. Es ist ja nichts natürlich für uns Vorgegebenes oder Gelerntes, wie man alt wird oder wie wir uns selbst um uns im Alter kümmern oder wie wir uns um alte Menschen, also sozusagen in einer solidarischen Gemeinschaft kümmern. Das ist ein hochgradig kulturelles Merkmal, das uns Menschen auszeichnet. Und daher müssen wir das auch immer wieder neu erstreiten, erlernen und miteinander aushandeln. Und in einer Gesellschaft des langen Lebens, in der wir uns befinden, bedeutet das genauso darüber, im Guten zu diskutieren, wie schauen Wohnangebote und Pflegeangebote für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, mit körperlicher Pflegebedürftigkeit oder Demenz aus und wie vielfältig müssen verschiedene Wohnformen und Unterstützungsangebote dort sein, wo Menschen alt werden, rund um ihre Lebensräume, wo sie leben, im städtischen Zusammenleben oder im ländlichen Zusammenleben. Und diese Frage treibt mich immer mit an, wie gestalten wir die unterschiedlichen Lebensformen und welches Bild vom Altern zeichnen wir für uns selbst und zeichnen wir gesellschaftlich? Ist es nur ein defizitorientiertes, das alte Menschen darauf zurückwirft, was sie nicht mehr können, welche Einschränkungen sie erleben, wo sie möglicherweise einen Abbau von körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit haben? Oder ist es ein Bild, wo man auf das schaut, was Menschen schon können, auch im hohen Alter, Kompetenzen, die sie den Jungen alle voraus haben, wo die Jungen auch sich gern mit ihnen austauschen und schauen, ja, was hat man denn früher, wie hat man denn das früher gemacht? Das treibt mich sozusagen an und das ist vielleicht auch ein bisschen die Klammer dazwischen. Welche Bilder haben wir individuell und welche diskutieren wir miteinander und streiten wir uns miteinander, im positiven Sinn nicht streiten, aber welche diskutieren und handeln wir uns miteinander aus, wie möchten wir gemeinsam dort alt werden, wo wir sind. Der demografische Wandel, davon bin ich zutiefst überzeugt, kann nicht ans Pflegeheim delegiert werden und die Frage endet nicht dort, brauchen wir noch 100 Plätze mehr oder sind es 500 Plätze mehr, sondern erstens ist die Frage, wie sind diese Plätze ausgestaltet und zweitens wissen wir, dass ein Großteil der Menschen dort gar nicht hin möchte. Daher ist die für mich wesentliche Frage, wie schaffen wir es miteinander, gut alt zu werden und da auch die Jungen mitzunehmen? Weil das geht ja immer nur im Miteinander und alt wird ja jeder ab dem ersten Tag. Also das ist ja nichts. Viele von Ihnen sind da schon mehr Experten und haben da mir schon einiges voraus. Da kann ich mir ein Vorbild nehmen und ein Bild nehmen. Aber das sind die Fragen, die mich beschäftigen und warum es mich auch freut, dass wir hier Gelegenheit haben, das mit Ihnen zu diskutieren.
Der Anstoß war ja, wie Sie gesagt haben, jetzt ein Artikel in der Zeitung und ein Interview war das, glaube ich.
Also es waren zwei Anstöße, okay. Genau. Aber der letzte Anstoß war im heurigen Jänner, als Dr. Andreas Kohl seine Kandidatur für die Bundespräsidentschaft bekannt gegeben hat, hat er den oberösterreichischen Nachrichten ein Interview gegeben. Und die Überschrift über sein Interview war, ich habe mir das heute noch mal rausgesucht, ich bin nicht der typische 74-Jährige, der 8 Pillen am Tag nimmt. Diese Überschrift vom Seniorenbund Obmann, und das kann ich da in aller Offenheit sagen, die hat mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, welches Bild hat ein Obmann von einer großen Seniorenorganisation von alten Menschen? Sind das die Kostenfaktoren, die täglich 8 Pillen am Tag nehmen? Ich habe dann überlegt, schreibe ich entweder einen Leserbrief oder schreibe ich dem Kepler-Salon? Ausgegangen ist so, dass ich dem Kepler-Salon geschrieben habe.
Das war
habe.
Gut so.
Ein Jahr vorher, auch zufällig im Jänner, aber ein Jahr davor, gab es auch in den oberösterreichischen Nachrichten einen Kommentar, den ich auch zum Auszug mir heute noch einmal vorbereitet habe, weil auch der hat mich schon furchtbar geärgert. Vielleicht darf ich Ihnen da schnell 3 Zeilen davon vorlesen. Der Kommentar ging um die Finanzierung des Gesundheitssystems und über die Gehaltsverhandlungen der Spitalsärzte. Und in diesem Kommentar kommen folgende Sätze vor. Die Verlängerung unseres Lebens und der Gesundheitstrip, auf dem wir uns befinden, können schlimmere Folgen haben als die Erderwärmung. Der langlebige Mensch nimmt überhand. Er frisst den Planeten kahl und die Kassen leer. Auf herkömmliche Weise wird diese Revolution nicht mehr zu finanzieren sein. Der Streit um die oberösterreichischen Spitalsärztegehälter ist bloß ein unbedeutendes Vorgeplänkel dazu. Also auch dieser Kommentar hat mich schon unglaublich aufgeregt, welches Bild vom Altern man hier zeichnet, wie eine Heuschreckenplage kommen da irgendwie alte Menschen daher und fressen den Planeten kahl. Diese Altersdiskriminierungen, die regen mich massiv auf, weil sich keine andere Bevölkerungsgruppe davon, das behaupte ich jetzt da einfach und bin gerne auch für Widerspruch offen, aber ich behaupte, dass keine andere Bevölkerungsgruppe sich solchen Diskriminierungen aussetzen muss. Und daher ist es mir einfach wirklich ein dringendes Anliegen, gemeinsam immer mehr in tieferen Diskurs darüber zu kommen, welche Bilder des Alterns wir haben, weil wir, die sind ja nicht irgendwie naturgegeben, die können wir gestalten und müssen wir gestalten. Und es liegt an uns gemeinsam, welche Bilder wir gestalten und daraus, welche Angebote, Wohnangebote, Verkehrsangebote, Teilhabemöglichkeiten wir dann daraus ableiten.
Danke vielmals. Sehe ich schon eine Hand? Ja, Herr Brettl, aber nur eine Frage bitte, ja?
Keine Einleitung.
Ja, gut, dann Bezug dürfen Sie reden.
Bezug nehmend auf das zuletzt Gesagte möchte ich hier kundtun, dass ich eine andere Art von Altersdiskriminierung erfahren habe in einem mir seit 5 Jahren, also seit 70 Jahren eigenen Hobby. Denn ich bin schon mit 5 Jahren von der Schmittenhöhe allein ins Tal nach Zell am See gegangen und meine Eltern haben nicht eine Suchaktion veranstalten müssen, wie das heutzutage im Bergsport ja fast schon wöchentlich an der Tagesordnung steht.
Die Frage da, wäre jetzt Ihre Frage, bitte.
Wie soll sich eine Erniedrigung, die man nicht von vornherein dem Alter zuschreiben kann, wie soll sich die auf das Gemüt des Erniedrigten auswirken dürfen? Ich bin in psychotherapeutischer Behandlung, habe vor 10 Tagen ungefähr dem Leiter des Instituts für Psychotherapie bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse gegenüber geklagt, wie ich von meinen Familienangehörigen behandelt werde. Es wurde sowohl der Hochzeitstag mit meiner Frau Ende April als auch mein Geburtstag Ende Mai und zuletzt der Vatertag von meiner engsten Verwandtschaft ignoriert und die weitere Verwandtschaft, die ist zerstreut zwischen Linz, Graz und Bozen.
Sie möchten jetzt eine Hilfe haben, wie Sie sich verhalten sollen oder an wen Sie sich wenden sollen, damit es Ihnen besser geht?
Ich brauche eigentlich keine Hilfe. Ich bin entschlossen, mich im 50. Ehejahr scheiden zu lassen.
Okay, dann wissen Sie ja schon, wie es weitergeht. Vielleicht gehen Sie alleine in eine schöne, betreubare Wohnung. Okay.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Seisel. Bitte. Ich wohne ähnlich, wie Sie gewohnt haben. Hab gebaut, eine große Villa. Jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo mein Wohntraum nicht vergessen werden muss. Jetzt frage ich Sie, wo ist die Siedlung, in welchem Stadtteil und wie empfinden Sie es? Ich würde es jetzt momentan als Rückschritt für mich betrachten, wenn ich dort einziehen würde.
Gut. Das, was Sie haben, werden Sie nicht mehr wiederkriegen können. Das ist unmöglich. Das wäre eine Traumvorstellung, die aber nicht realisierbar sein kann. Sie können aber etwas finden, was Sie akzeptieren können. Das Wesentliche ist ja, dass Sie trotzdem es was anderes ist, damit zurechtkommen. Das heute für das Wesentliche. Es ist nicht gesagt, Sie können vielleicht noch was Schöneres finden. Also alles ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Weil Sie sagen, wo ist dieser Traumplatz? Das ist das vierte Obergeschoss des Ärztehauses der Diakonissen gegenüber dem Allgemeinen Krankenhaus. Wir haben einen wunderbaren Blick auf die alten Bäume des Parks des Allgemeinen Krankenhauses. Auch wir haben unsere Abstriche zu machen. Die Straße, die dort vorbeiführt, die nimmt leider Autos auf. Und Autos machen bekanntlich auch Lärm. Und der Lärm kommt auch zu uns. Okay. Aber Sie werden das nicht anders lösen können, als etwas zu akzeptieren, was Ihrem Anspruch einigermaßen entspricht.
Ja, danke schön. Sie bitte.
Ja. Ich möchte diese Diskussionsrunde nach meinen Vorstellungen zumindest etwas erweitern.
Gerne, ja.
Und zwar, unser Bild des Alterns beginnt ja nicht im Vorraum des Krematoriums, sondern es beginnt spätestens nach dem Ausalter des Berufslebens und der Eigenverantwortlichkeit. Und hier, meine ich, ist die ältere Generation sehr wohl sehr gefragt, sich persönlich darum zu kümmern, wie es weiterzugehen hat. Nicht auf soziale Restrukturierung, ohne Zweifel wichtig und wertvoll sind, zu warten, sondern sich selbst ein Bild zu machen, wie die nächsten 30, 20, 10 Jahre zu gestalten wären. Dann stellt sich nämlich die Frage auch gar nicht, muss ich mit 80 ins Altersheim oder muss ich darüber schon nachdenken? Ich bin auch mit 80. Aber das ist für mich kein Gedanke, sondern das kommt und wird dann gelöst werden. Wichtig ist, dass der alterte Mensch merkt, dass er selbst tätig sein kann. Nicht anderen so quasi zur Last fallen muss, sondern sich eigenständig fortbewegen kann. Ich sehe das oft in meiner Nachbarschaft, wo Leute in der Pension oder kurz nach der Pension um 30 Jahre Eltern. Einfach ein Verhalten aus, sie haben kein Hobby, sie haben kein Tun und nichts. Und das ist meiner Meinung nach der größte Wunsch, den jeder haben sollte im Alter, sich weiter zu entwickeln. Das heißt ja nicht, dass das Berufsleben das Ende des Lebens ist. Man sollte sich also hier weiterentwickeln können.
Dankeschön. Möchten Sie dazu sprechen? Das Mikro bitte. Danke.
Also ich glaube, ich gebe Ihnen da in weiten Strecken recht. Aber ich glaube trotzdem, dass es manchmal Dinge passieren, die wir nicht vorhersehen können. Und die Schlaganfälle oder schwere Stürze. Und das spielt schon damit eine Rolle. Das, was ich, aber ansonsten haben Sie natürlich vollkommen recht. Wie gestalte ich mein Leben?
Bitte. Ich kenne eine alte Dame, 82 Jahre, die würde, glaube ich, ganz gern so wohin ziehen wie der Herr. Aber die ist Mindestpensionistin, wohnt in einer sehr abgewohnten Wohnung. Die wäre bestimmt bereit. Solche Leute gibt es doch mehr. Das ist doch auch ein finanzieller Faktor. Weil in ein Heim kann ich ja erst, wo ich vielleicht dann wirklich ein Einzelzimmer schon bekomme und so, kann ich erst ab Pflegestufe 3. Und so ist es zwar sehr schön, aber nicht für alle erreichbar, glaube ich.
Die Frau Bonner und ich haben uns jetzt da kurz zwischendurch ausgetauscht während Ihrer Wortmeldung. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Wohnformen, sowohl bei uns im Diakoniewerk als auch von anderen Anbietern. Und das Wichtige ist, dass man die erstens sozusagen, dass man Zugang zu diesen hat, je nachdem, wie die finanziellen Situationen natürlich sind. Es darf nicht auf das beschränkt sein, dass jemand nur mit höherem Einkommen Zugang zu einer anderen Wohnform hat, da gebe ich Ihnen recht. Und es gibt eine unterschiedliche Zahl an verschiedenen Wohnformen und ich glaube, die muss sich auch noch weiterentwickeln von selbstorganisierten Wohnformen, wo Menschen, so wie Sie das sagen, ganz selbst sagen, so möchten wir acht jetzt zusammenleben, bis Formen, die stärker organisiert und angeleitet sind. Und da sind wir ja auch aufgerufen, solche Initiativen zu unterstützen oder womöglich auch selbst solche mitzuentwickeln.
Bitte?
Ich glaube, dass das Alter ist ja vielfältig. Es gibt ja nicht nur einen alten Menschen, der eine Form hat, und so vielfältig, so wie wir alle leben, so muss das auch weiter sein. Eine Vielfalt an Lebensformen.
Also mich würde interessieren, ab welchem Alter kann jemand ins Seniorenheim, Pflegeheim? Weil zum Beispiel, wenn auf der Krankenstation Remob, da kann man ab 60 und nicht früher. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mit 30, 40 einen Schlaganfall oder sind Schwierigkeiten da. Also ich habe selbst vor ein paar Jahren erlebt. Dann war auch mein Thema Kosten. Ob zum Beispiel eine Mischung auch und nicht nur Privilegierte, ich weiß, dass das Diakonissenkrankenhaus eine Privateinrichtung ist, und ob eine Mischung bei Ihnen auch ist, das ist eine Frage an Sie, ob nicht nur Privilegierte bei den Diakonissen wohnen können. Dann würde ich sagen, es ist wichtig, dass in den Häusern mehr Hausgemeinschaften gebildet werden und gefördert werden, dass man also sozusagen nach Älteren guckt oder die Älteren dann auf die Kinder mal aufpassen, wenn irgendwie, das denke ich, weil das muss mehr gefördert werden, weil ich denke mit den Seniorenheimen, dass Leute also dann da wohnen und vereinsamen, weil es ist auch so, dass auch in Seniorenheimen die Menschen vereinsamen. Und das nächste ist das, was ja schon lange gefordert wird, das Mindesteinkommen, und dann gibt es nämlich keine Zweiklassengesellschaft mehr. Danke.
Dankeschön. Das war gleich eine Frage an Sie. Ja, ja.
Sie haben mir eine Frage gestellt, die ich leider nicht beantworten kann. Ich muss die Frage weitergeben. Also welche Unterbringungsmöglichkeiten bei der Diakonie möglich sind.
Sie haben ja gesagt, Sie wohnen mit so und so viel zusammen.
Ja.
Sind die alle aus privilegierten Haushalten oder sind da auch sozial Schwache, die zum Beispiel halt nur eine Mindestsicherung bekommen und sagen, okay, ich kriege halt nur 900 Euro. Das weiß man ja, mit welchen Leuten man zusammen ist.
Ich kann es Ihnen nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Also, tut mir leid, aber
gibt's also andere Themen?
Wir kennen einander, aber es fragt keiner den anderen, worüber verfügst du? Also, naja, ich finde es nicht so schlecht, aber man kann verschiedener Meinung sein, nicht?
Danke. Wollen Sie da noch?
Wir selbst, so wie andere Anbieter, auch haben unterschiedliche Wohnformen, auch, also für Personen mit unterschiedlicher finanziellem Background. Also, es leben am Standort Linz, gibt es weitere Wohnformen? Ja, Sie wissen ja wir auch nicht, das sind private Mietverhältnisse und die Personen ziehen dort ein und sind private Mietverhältnisse. Das ist eine private Miete.
Ja.
Auch solange ich privat und fit und jung lebe, gibt es unterschiedliche Preise, bitte. Und bei Ihnen kann nicht jeder wohnen und das kann man ruhig laut sagen, so ist es. Und das gilt aber für jeden Lebensabschnitt, dass nicht sich jeder das Gleiche leisten kann. Und so ist es einfach. So ist es einfach, ja. Ich möchte zurück zum Bild, unser Bild des Alterns, was ja eigentlich unser Thema ist. Also ich habe sehr viel mit alten Leuten auch beruflich gearbeitet. Ich würde auf jeden Fall vorziehen, solange es möglich ist, eine Tagesstruktur in Anspruch zu nehmen, um der Vereinsamung vorzubeugen, bevor ich stationär jemanden wohin schicke. Weil aus unseren Erfahrungen ist es schon so, dass Orientierungsschwierigkeiten auftreten, dass eine neue Umgebung Demenz fördern kann, weil sich die Leute nicht mehr auskennen. Wenn es irgend möglich ist, sollen die Leute zu Hause bleiben, nur kehrt halt dann die Betreuung zu Hause und nicht nur professionell kann auch ehrenamtlich sein, sondern nicht nur die berufliche, sondern überhaupt, liebe Menschen, kümmert euch umeinander. Und damit könnte man so viel verhindern, wenn sich die Leute kümmern. Und vor allem, bitte fürchtet euch nicht. Ja. Wir leben heute und was morgen ist, sehen wir eh morgen. Und man kann ein Unglück auch herbeidenken, wenn man lang genug daran denkt. Und ich bin selber 73 und ich finde das fantastisch, dass ich nicht mehr so viel Pflichten habe und den ganzen Tag tun kann, was ich will. und es fällt mir immer irgendetwas ein, was ich gerne will, und außerdem brauche ich eh schon für alle Sachen viel länger als früher. Also. Und dem Herrn würde ich da hinten sagen, alle enterben. Hallo! Also alle enterben, gell?
Ja, gut. Also die gelassen. Also die Gelassenheit des Alters ist natürlich schon ein Gewinn im Alter, nicht? Wir hören Sie nicht, wenn Sie.
Ich möchte zu Ihnen noch, ich glaube, dass die Unterschiede natürlich preislich sicher sehr, sehr, ja, vielseitig sind. Wobei ich glaube, Sie, dass es um zwei Themen geht. Das ist, eine ist das Haus für Senioren, also mit dem das Alten- und Pflegeheim, sage ich jetzt einmal. Und das andere ist ja der Wohnpark Diakonissen, wo es ein Mietverhältnis mit den Bewohnern besteht, wo die betreut werden, wo es keinen Nachtdienst gibt, wo es keine, da kommt, wenn ich wen brauche, kommen die mobilen Dienste oder kommt mein Nachbar oder wer auch immer da kommt. Und das andere ist eben das Haus für Senioren mit den Hausgemeinschaften. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Und in das Haus für Senioren, da ist ab 60.
Bitte, ja.
Also ich verfolge die Diskussion mit Spannung und die Frage, also mir gefällt sehr gut, das, was der Herr Seisel gesagt hat, weil es spiegelt für mich eine sehr nachfrageorientierte Vorgangsweise da, während die beiden Damen ja doch von Institutionen herkommen, die sehr angebotsorientiert denken oder denken müssen. Und ich frage mich und damit auch Sie, ob das nicht quasi auch quasi eine Krankheit unserer Zeit und unserer Gesellschaft ist, dass wir eigentlich sehr angebotsorientiert planen und denken und irgendwie verlernt haben, auf das zu horchen, was Menschen brauchen. Und ich rede jetzt gar nicht nur von alten Menschen. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, Sie hängen an Ihrem Traumheim und Sie haben sich das aufgebaut, denke ich, ist das doch der Ansatzpunkt, wo wir anfangen sollten zu planen, zu sagen, was will denn der Mensch überhaupt und wie schaffen wir es als Gesellschaft, das bereitzustellen. Das wäre also meine Frage. Und das Zweite ist eine Frage an alle. Wenn Sie in den Spiegel schauen, wie alt ist der Mensch, der Ihnen entgegenblickt? Ich verrate Ihnen, ich bin 52 und manchmal lacht mir eine nicht 52-Jährige entgegen, weil ich meine ganze Vergangenheit wahrscheinlich in dem Spiegel sehe und mich wesentlich jünger fühle. Also Herr Seisel nickt, er sieht wahrscheinlich auch nicht immer den 80-Jährigen.
Danke für Ihre Wortmeldung. Sie trifft mich in meinen Gedanken sozusagen die Frage, wie gestalten wir unser Zusammenleben? Ist es so, dass es auf der einen Seite Dienstleister gibt, die bestimmte Angebote sozusagen sich ausdenken und kreieren, und auf der anderen Seite gibt es halt dann hoffentlich Kunden, die diese Angebote möchten? Oder gehen wir miteinander in einen Dialog in den Sozialräumen, in denen wir leben, und schauen miteinander, wie können wir unser Leben miteinander gestalten? Und also auf diesem Weg möchte ich uns, mich und, soweit es mir heute dann zusteht, auch sozusagen das Diakoniewerk ein bisschen stärker in die Richtung weiterentwickeln, weil ich glaube, das Zusammenleben findet ja eben dort statt, wo wir wohnen, und es geht nicht darum, in drei Säulen jetzt Tagesbetreuung, mobile Dienste oder ein Heim, wie sollten die noch stärker ausgestaltet sein, sondern viele Zwischenräume dazwischen sind zu diskutieren und auszuhandeln.
Frau Balk, ich habe etwas recherchiert im Internet und da habe ich dieses Quartierskonzept Gut älter werden in Barzell. Ich glaube, das ist Ihre Handschrift. Eine Region macht sich altersfit. Können Sie uns da ein bisschen was erzählen? Wie funktioniert das? Wird das angenommen, Ihre Ideen? Und das sind da dreieinhalb Seiten. Müssen Sie nicht alles, aber so im Großen und Ganzen, wenn Sie uns das erklären. Wie kommen Sie zu dem? War das eine Auftragsarbeit von Barzell oder? Ja, bitte.
Also Ausgangspunkt Barzell, eine Mühlviertler Gemeinde,
hat das Diakoniewerk damit beauftragt, ein Pflegeheim zu bauen. Es wurde heute schon mehrfach erwähnt, das Diakoniewerk realisiert Pflegeheime, aber in einer anderen architektonischen und organisatorischen Form, die heißen Hausgemeinschaften. Aber diesen Auftrag haben wir von der Gemeinde und dem Bezirk Freistadt erhalten und haben dort auch mit dem Bau eines Pflegeheimes begonnen, das mit 1. Februar jetzt auch in Betrieb gegangen ist. Und parallel dazu haben wir uns dann diese Fragen gestellt, die auch von Ihnen eingebracht wurden. Und die Frage, die ich auch schon in meinem Statement dargelegt habe, es geht ja nicht nur darum, jetzt uns mit genügend Pflegeheimplätzen zu versorgen, sondern der Großteil der Menschen lebt zu Hause, möchte das auch so und das haben wir auch zu respektieren. Und die Menschen sind sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen einzubinden und miteinander dabei zu unterstützen, wie eben ein gutes Älterwerden miteinander geschehen kann. Und das haben wir in Bad Zell mit der Gemeinde versucht oder sind dabei. Und das gelingt uns auch ganz gut. Wir haben einerseits die Vereine, die Kirche, die Caritas, das Rote Kreuz, alle sozusagen die Zivilgesellschaft dort mit ins Boot genommen, aber auch Personen, die noch gar nicht wo in einem Verein organisiert sind und haben miteinander einmal dazu nachgedacht, was bräuchte es eigentlich noch, damit wir hier gut älter werden können. Und dann haben sich drei Hauptthemen einmal herauskristallisiert. Das eine war ein Mittagstisch. Ein Großteil der Personen lebt alleine zu Hause, kocht sich noch ein Mittagessen. Aber die soziale Dimension des gemeinsamen Essens, miteinander ein Mahl zu essen sozusagen, miteinander am Tisch zu sitzen, diese Gelegenheit haben die Personen nicht mehr so oft. Und daher gibt es jetzt 14-tägig in einem lokalen Gasthaus die Möglichkeit, miteinander dort zu essen. Wirkt sehr banal natürlich. Trotzdem war das dort eine Initiative, die von den Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen ist. Und die treffen sich dort 14-tägig. Und es sozusagen der soziale Zugewinn, gemeinsam zu essen und aus den eigenen vier Wänden rauszukommen, ist die erste Initiative. Die zweite Initiative ist, dass der Besuchsdienst intensiviert wurde für Personen, die zu Hause sind und gerne besucht werden möchten. Unsere Erfahrung ist ja, dass es immer mehr Personen gibt, die eigentlich Hilfe geben möchten. Und die Personen, die Hilfe annehmen möchten, die findet man oft nicht ganz so leicht. Aber das ist sozusagen die zweite Initiative, die von den Bürgerinnen entstanden ist. Und die dritte ist, die Mobilität zu verbessern. In ländlichen Regionen gibt es halt viele Streusiedlungen, wo ältere Personen oder Personen, die halt wenig Zugang zur Mobilität haben, nirgends mehr hinkommen. Und dann hat sich mit einem Carsharing-Modell jetzt aus der Initiative der Bürgerinnen heraus so ein Mobilitätsdienst entwickelt, dass Personen sich jetzt anmelden können, wenn sie wohin gebracht werden können. Und über ein Carsharing werden die dann unterstützt, dass halt zum Arzt, zur Kirche, zur Apotheke, wo auch immer, die müssen sich nicht rechtfertigen, wohin sie möchten, wohin gebracht werden. Und weitere Initiativen sollen noch entstehen mit den Ideen der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist sozusagen die Mehrzeller Nachbarschaft, die da entstanden ist.
Und wird das schon in anderen Gemeinden auch schon angedacht?
Ja, es fragen schon einige Gemeinden an und das muss man halt dann schauen, wie man da ansetzen kann. Uns ist wichtig, dass die Initiativen der Bürgerinnen da sozusagen.
Richtig, ja. Nicht jeder wartet, dass irgendwas passiert, nicht?
Sondern beim Willen der Bürger ansetzen und sie dann auch sagen, gut, was wollt ihr und was könnten wir gemeinsam da sozusagen zur Umsetzung beitragen? Und unsere Rolle ist halt, dass wir da moderierend halt unterstützen, die Termine organisieren. Das ist ein bisschen halt, dass das einen Rahmen bekommt.
Ja, das finde ich eine schöne Initiative.
Was mich jetzt noch interessiert, Herr Seisel, ist man sozusagen eigenständige, sag ich mal, eine Wohngemeinschaft in dem Moment, dass Sie mit Ihrer Frau seine Wohnungstür haben, abschließen können und sie nicht sozusagen an Essenszeiten gebunden sind, an, weiß ich, Aktivitäten etc., was ja in anderen Seniorenheimen schon ist, um pünktlich um 12 essen, abends um 22 ist sozusagen das Tor zu, in Anführungsstriche, weil ich komme auch aus dem Behindertenbereich und kenne so ein bisschen die Struktur. Und also sie können eigenständig leben, sie können auch um 12 nach Hause kommen, sie brauchen sich nicht irgendwo an- und abmelden. Das würde mich interessieren. Und jetzt würde mich noch die andere, Sie haben gesagt, ab 60 dürfen Personen einziehen. Was ist, wenn jemand weiß ich, schon früher pflegebedürftig wird, mit 50 oder mit 45, gibt es ja, so wie Sie gesagt haben, Schlaganfallpatienten oder Patientinnen, wo werden die untergebracht? Und das andere ist, was ich jetzt auch sehr stark, was sozusagen in den 50er und 60er Jahren üblich war, was jetzt wieder zurückgeht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, weil ja, weiß ich, wie viel auch Plätze für Menschen mit Beeinträchtigungen fehlen, in Seniorenheimen untergebracht werden. Und das war nach dem Krieg ja so, weil man nicht wusste, wohin mit den Personen. Ist das wieder gängig? Ist Ihnen das bekannt? Danke.
Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Wenn meine Frau sagt, ich soll nicht nach Hause kommen, dann brauche ich nicht nach Hause kommen. So ungefähr. Es ist völlig offen. Wir führen, bitte? Ja, wir leben eigentlich völlig selbstständig. Wir haben eine eigene Wohnung. Wir können rausgehen und zusperren. Also wirklich völlig frei. Wir sind nicht an eine Essenszeit gebunden, weil wenn wir nicht kochen, dann ist nichts zu essen da. Wir können nur etwas bestellen. Dann sind wir an eine bestimmte Zeit gebunden, logischerweise. Aber bestimmte Organisation ist einfach erforderlich, um bestimmte Dienstleistungen erbringen zu können. Aber ansonsten sind wir eigentlich unglaublich frei, wie in einer ganz normalen Mietwohnung.
Danke. Bitte. Ich muss jetzt eine Lanze brechen für mein Heim. Auch dort gibt es keine Essenszeiten. Auch dort können die Bewohner kommen und gehen, wann sie wollen. Da ist nochmal ein Unterschied, dass das Mietverhältnisse sind und bei uns sind es, da ist das Magistrat der Zuweiser. Und also ich habe bis jetzt die Erfahrung nicht gemacht, dass behinderte Menschen in Einrichtungen, dass überhaupt angefragt wird, ob behinderte Menschen zu uns kommen können oder sollten oder. Die andere Frage habe ich jetzt vergessen. Sie haben nur eine Frage gestellt. Ach so, das Alter, wenn das früher, das ist natürlich auch mit den Magistraten abzuklären. Das ist, da habe ich zu wenig Erfahrung, wo Menschen mit 50, 55 hinkommen, wenn sie zum Beispiel einen Schlaganfall haben. Das weiß ich nicht.
Ja, bitte. Wer hat jetzt das Mikro? Ja, bitte, wenn Sie eine Frage haben, zeigen Sie auf, damit man weiß, wer drankommt.
Ich hätte eine Frage.
Bitte.
Habt ihr für eure Menschen eine Wohnform, wie ich sie als junger Student hatte? Ich habe in einem Studentenheim, in einer Wohngemeinschaft gelebt. Wir waren 6 junge Männer. Das war herrlich. Das war billig, lustig. Na wirklich, mein Studentenzimmer kostete 1024 Schilling im Monat. Da war sogar die Putzerei vom Zimmer, inklusive Heizung und allem inbegriffen. Ich glaube, es geht um Folgendes. Alle alten Menschen, die ich kenne, die streben nach Selbstbestimmung bis zum letzten Atemzug. Mein bestes Beispiel war mein Großvater. Der wurde 99, aber das ist jetzt 50 Jahre aus. Ja, dieser alte Bauer ist bis zum Schluss mit 99 1,5 Kilometer zu meiner Mutter zu Fuß mit dem Stock gegangen. Und wenn ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin, hat er gesagt, bist du leicht der Zillier Prinz. So war das. Das heißt, wir sollten doch bitte einmal anerkennen, den Wunsch der alten Menschen nach Selbstbestimmung. Das ist einmal das Erste. Und die große Katastrophe ist, dass die meisten alten Menschen, und das wäre meine Frage, warum landen die alle in der Singularität, in der Einsamkeit, ja, warum muss man die alle so quasi dann separat versorgen und die Kosten sind nur hoch. Ja? Das geht doch besser, oder? Früher die Bauern, die Großfamilien, die konnten das.
Ja, aber Großfamilien gibt es heute ganz wenige.
Warum? Na, ich meine kritische Frage ist, jetzt kommt meine wirkliche Frage. Ja. Meine kritische Frage, warum schafft es unsere Gesellschaft nicht mehr, dass wir uns um unsere alten Menschen in einem Familienverbund kümmern können? Warum geht das nicht? Große Frage. Ich bitte um Antwort.
Aber ich habe vorher noch eine Frage an Sie jetzt persönlich. Können Sie sich heute vorstellen, dass Sie mit weiteren 5 gleichaltrigen Männern wie heute noch zusammenleben? Wie kennen Sie welche, die das auch wollen?
Ja, und jetzt kommt meine beinharte Antwort.
Ja, bitte.
Ja, ich kann mir, wenn ich einmal 80 bin, liebe versammelte Gemeinschaft, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mit 5 anderen 80-Jährigen, so wie als Student, freundschaftlich in einer Wohngemeinschaft zusammenlebe.
Vielen Dank. Ich nehme Sie auf. Bitte, wer? So, bitte. Ja, okay. Die Antwort? Ja, gleich. Bitte.
Aber das wäre ja mein Plädoyer gewesen, ein Aufruf sozusagen an uns alle nachzudenken, wie könnten wir es denn miteinander neu gestalten und ja, WGs oder wie auch immer, verschiedenste neue Wohnformen gibt's ja schon. Und wir könnten ja auch manche in unserem Bundesland einführen, ob es jetzt Linz ist oder im ländlichen Bereich. Also Baugruppen, Personen, die sich selbst sozusagen in neu errichteten Wohnanlagen selbst organisieren. Gibt es in Wien, gibt es in Salzburg, kenne ich mehrfach. Also danke für Ihren Aufruf. Und Sie können ja so eine Gruppe starten, die sich dann zusammenrauft und dann...
Ich werde im Alter. Man hört sie nicht. Wunderbar. Wunderbar, freuen wir uns. Bitte. Sie.
Ich wollte etwas anderes fragen oder sagen, vielleicht gegen diese Wohngemeinschaft. Ich stelle mir das aus der Distanz, in der ich mich im Augenblick befinde, weil ich noch zu Hause bin, stelle ich mir das, ich will nicht sagen deprimierend, aber in der Lebenssituation etwas negativ in ihren Wohngemeinschaften, dass nur, sage ich es, nicht diskriminierend, sondern so wie es ist, dass nur alte Menschen beisammen wohnen. Ich meine es nicht nur wegen diesem Argument, sondern ich finde den Umgang mit jüngeren Menschen, ich weiß nicht, interessant oder anregend oder und nach meiner Lebenserfahrung wären ältere Menschen nicht gerade flexibler. Das heißt, ihre Inhalte, was sie sprechen oder was sie tun, neigen dazu, sich zu wiederholen. Und können Sie diesem Problem in irgendeiner Form begegnen? Nein, ich meine in dem Sinn, dass es auch Anregungen gibt, die in dieses Problem betreffen.
Dankeschön.
So. Aber das wären dann beispielsweise Wohngruppen, die integriert in den ganz normalen Wohnungsbau sozusagen errichtet werden. Bingo. Ja, die Beispiele, da braucht man ja gar nicht mehr. Na, das ist ja gar nicht so eine neue Idee von mir. Mein Plädoyer ist ja nur, dass wir uns sozusagen gemeinsam auch noch Kräfte entwickeln, die Ideen, die es ja schon auch realisiert gibt, zum Beispiel in Deutschland, auch bei uns sozusagen noch Kraft verleihen und da bei uns auch Druck machen, das bei uns zu realisieren. In Deutschland gibt es eine Wohnform, die heißt ambulant betreute Wohngruppen für Menschen mit Demenz. Da leben 8 Menschen mit Demenz in ganz normalem Wohnungsbau.
Das habe ich von Nürnberg, Hamburg oder ja, jede mittlere Stadt in Deutschland hat so etwas als Beispiel. Dann ist es ganz normal integriert in einen normalen Wohnungsbau. Von Köln habe ich einen Wohnbauträger kennengelernt, der seinen Altwohnungsbestand, wenn da zwei Wohnungen nebeneinander frei werden oder wenn eine frei wird, dann spricht er mit dem anderen Mieter, ob der umziehen möchte und baut dann, legt dann zwei solcher Wohnungen zusammen und realisiert dann so eine WG, um den Mieterinnen die Möglichkeit zu geben, weiter in dem angestammten Grätzl, Siedlung, wie er immer man das dann auch nennen möchte, wohnen zu bleiben, gemischt mit allen anderen, die halt dort wohnen. Im Sinne einer Inklusivität. Und das wäre ja sozusagen auch mein Plädoyer, hier auch Kraft zu entwickeln, so etwas auch bei uns umzusetzen.
Dankeschön. Gibt es noch eine Frage? Ah, da hinten. Achso.
Ich schließe mich da an, weil der Herr hinten gesagt hat, die Gesellschaft soll das und das tun. Ich denke, wir sollten erst mal gucken, dass wir sozusagen versuchen in der Nachbarschaft, ja, also ich wohne jetzt, ich bin ein Jahr vom Jahr umgezogen, ja, und muss sagen, als Deutsche wird man gleich erst mal ein bisschen komisch angeguckt, das ist das Erste, aber ich habe so das Wasser gebrochen, ja, in dem Moment, dass sie mitgekriegt haben, dass ich zugänglich bin, grüße, ja, und jetzt ist es wirklich so, also ich krieg Hilfe, ja, weil ich also auf Gehstützen gehe und manche Sachen nicht mehr kriege, jetzt gucke ich auf die Kinder schon und das finde ich, ja, oder was ich, man redet miteinander und fragt, waren Sie heute schon spazieren, eine ältere Dame, die auch schon über 80 ist, also das und das kann man selbst in Gang setzen, in dem Moment, dass man wirklich sagt, ach hallo, kann ich Ihnen irgendwas helfen oder geht's Ihnen nicht gut oder so. Das sind ganz, ganz kleine Dinge. Aber das ist das Zwischenmenschliche. Und da brauchen wir nicht die Gesellschaft, da brauchen wir keinen Staat, keinen Magistrat, sondern in erster Linie wir. Wir Menschen, ich persönlich. Und wenn man das in Gang setzt und plötzlich eine Atmosphäre im Haus schafft, ja, also ich habe zum Beispiel in Berlin eine große Hausgemeinschaft mitgegründet, und bis vor kurzem konnte ich da auch noch schlafen, jetzt geht es nicht mehr. Aber ich war immer noch, ich wohne 20 Jahre jetzt hier, willkommen in dem Haus. Wir haben jedes Jahr ein Hausfest gemacht. Wir haben jedes Jahr Advent gefeiert. Ich habe Schichtdienst gehabt. Die Leute, die Kinder haben, die haben um 7 geklingelt. Du, der hat weiß ich, Husten, der hat das. Kannst du sie nehmen? Ich bin um 1:30 wieder da. Habe ich auf der Arbeit angerufen. Du, ich komme eine Stunde später. Die Kinder sind krank. Also sowas muss und kann funktionieren, ja. Nur man muss manchmal sozusagen nicht so hochnäsig sein. Das finde ich. Sondern einfach ein bisschen runterkommen und sagen, ja, der ist halt einfach so, wie er ist in seiner Art und Weise. Und jeder ist irgendwie merkwürdig komisch.
Okay, danke vielmals. Okay. Gut.
Ich glaube, dass zwei Reihen vor mir vielleicht Frau Marie-Therese Scheidt-Leder sitzt, die Dame mit den gekrausten Haaren, die sich gerade umgeblickt hat. Es kann aber auch sein, dass das nicht der Fall ist. Also, ich wollte sagen, das Beste, was man für einen alternden Körper und Geist tun kann, ist, beides zu fordern. Und da gibt's ja so viele Gelegenheiten bis zum Tanzen. Eine Linzer Tanzschule in der Herrenstraße wirbt um Senioren, die also da als Paar einen günstigen Preis haben. Und ich lege ein paar Prospekte auf. Bin nicht beteiligt an der Tanzschule.
Das Problem ist, dass leider die Männer nicht so gerne tanzen und in dem Alter wahrscheinlich noch weniger.
Bitte. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Sie. Es ist nicht jeder in der Lage, es sich selber zu organisieren und es hat mit Hochnäsigkeit nichts zu tun, nicht Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen zu können. Ich war selber zwischen meinem 40. und 50. Lebensjahr schwer krank und total sozial isoliert. Nun bin ich ein Mensch, auch ich werde älter und ich lerne es zwar wieder, also ich bin inzwischen wieder in der Lage, es mir selber zu organisieren. Aber natürlich nicht so gut wie Sie das. Es ist eine Charaktereigenschaft. Es ist nicht hochnäsig. Es gibt ja unterschiedlichen Charaktere. Und ich plädiere dazu, nicht zu sagen, du bist selber schuld, wenn du vereinsamst. Nein. Nein. Aber auch Sie sagten hochnäsig. hochnäsig und unfähig dazu ist was anderes.
Wollen Sie dazu was sagen? Haben Sie da Erfahrung in... Nein, nein, in der Isolation, die Isolation habe ich gemeint jetzt, also wieder Kontakt mit anderen aufzunehmen. Ist das in den Häusern, gibt es auch Gäste, sage ich jetzt einmal, die zu den anderen keinen Kontakt haben oder nicht wollen oder nicht können? Kommt das da auch
also,
vor?
Also ich glaube schon, dass es auch Hochnäsigkeit gibt. Ja. Muss ich, aber nicht nur, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie gestalten sich die sozialen Kontakte, so wie Sie gesagt haben, also mit Krankheit geht man zurück, man ist mit sich selber beschäftigt und kann das nicht erfüllen, was die Gesellschaft erwartet von mir in dem Bereich. Aber es gibt auch den anderen Teil.
Gibt es auch in, was ich auch anklingen lassen wollte, dass man selbst in einem betreuten Wohnen unter Anführungszeichen alleine ist oder einsam sich fühlt. Dass, weil man eben nicht so ein kontaktfreudiger Mensch ist oder war oder wie geht man da als also Leiterin um? Schaut man, dass man da das richtige Thema für diese Person findet, dass man sie ein bisschen herauslockt oder eben einladet öfter?
Ich denke, im betreuten Wohnen ist da erlebe ich es weniger, weil die Mitarbeiter schon sehr bedacht sind darauf, die Menschen ein Stück weit dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Ich glaube, dass die Tendenzen auch geben würde.
Ja, ja.
Im Pflegeheim ist es schon noch einmal viel mehr, dass Menschen sich gerne zurückziehen und dass man manche nicht aus den Zimmern rausbringt, dass sie drinnen bleiben wollen, weil sie über Jahre oder Jahrzehnte schon keinen Kontakt mehr hatten zu anderen Menschen. Und das ist dann für Mitarbeiter auch sehr mühsam, da Kontakte herzustellen. Aber im betreuten Wohnen, wo grundsätzlich die Beweglichkeit und der Umgang miteinander noch ein Stück weit ein anderer ist, da gelingt es noch ein bisschen besser, die Mieter mitzunehmen.
Mhm. Gut, danke. Wer war jetzt, habe ich da, ja, bitte Sie, der Herr mit dem grünen Hemd, bitte.
Danke. Ja, ich möchte trotzdem wiederum meine Bedenken anmelden zum Ausgang dieser Diskussion. Man braucht sich nur die Entwicklung der Alterspyramide in den nächsten 20, 30 Jahren anschauen. Dann wird auch eine, wie hier angesprochen, und auch geübte Tätigkeit der Altersversorgung nicht mehr gangbar sein. Das heißt, es wird das Geld bei Weitem nicht mehr ausreichen, um die Altersversorgung in diesem Ummaß auszuführen. Deshalb noch einmal mein ganz dringender Wunsch, und das zeigt ja auch die Anwesenheit hier im Saal, im Salon, 80% sind mindestens Frauen. Ich hoffe, dass die neue Generation, die berufstätigen Frauen, eine andere Einstellung mitbringen, ihre Selbstständigkeit in der Familie aufrechtzuerhalten und bis zum geht nicht mehr die Gemeinschaft zu wahren. Es sei denn, es bietet sich eine gesellschaftliche Lösung an, die über die Altersheime hinausgeht, über Gesellschaft in die Gemeinden und in Dörfern. Aber ansonsten sehe ich einmal eine Blockade in der Versorgung der alten Menschen.
Dankeschön. Wollen Sie dazu etwas sagen? Also, okay.
Ich bin sehr dafür, dass die Menschen sich umeinander kümmern, aber bitte nicht nur die Frauen. Ja, auch die Männer dürfen pflegen. Schon kapiert? Ja? Ja? So kam das nicht rüber. Na, das lag nicht an mir. Ganz bestimmt, genau zugehört, ja. Ganz zugehört. Ich habe auch pflegende Männer erlebt und sie glauben gar nicht, wie gut die das lernen können. Ja. Das weiß ich nicht, ich hasse Statistiken. Ja.
Wunderbar, ja. Ja.
Aber Tatsache ist, dass Sie völlig recht haben, man soll sich umeinander kümmern, nicht nur in der Familie, sondern überhaupt, aber bitte alle. Ja?
Das ist ein guter Rat, danke. Also, Sie haben das. Möchten Sie dazu noch etwas sagen, also zu den Männeraufruf? Naja, nicht nur in die Pflege, sondern
statt Frauen in die Technik, die Männer in die Pflege. Das hätte ich auch gern, ja. Ein anderer Aspekt ist mir noch wichtig. Ich bin dafür, dass wir sozusagen die Autonomie und die möglichst lange Selbstständigkeit der Menschen betonen und die auch unterstützen und Menschen eben mit ihrem Willen und ihrer Selbstorganisationsfähigkeit ganz aktiv einbinden, vor allem mit hohem Augenmerk auf alte Menschen, weil das da noch nicht so stark ausgeprägt ist gesellschaftlich. Dennoch ist es mir auch wichtig, zu sagen, dass das nicht so eine Schere wird. Schau nur, dass du möglichst lang aktiv bleibst. Schau, ich sage es jetzt ein bisschen, so hat es niemand gesagt, ich tue jetzt absichtlich zuspitzen. Schau mal nur, dass wir möglichst lang die Rätsel lösen und so Doku lösen, weil man ist immer nur auch selber schuld. Sozusagen, so hat es niemand gesagt, es ist mir nur auch wichtig, dass wir Menschen, die dann einen Unterstützungsbedarf haben, Menschen mit Demenz beispielsweise, nicht auf das reduzieren, was sie dann halt sind oder wie wir sie glauben, dass wir sie sehen, dass es Menschen sind, die kognitiv sich nicht mehr äußern können und ihr Gedächtnis verloren haben, sondern dass das auch Menschen sind, die eine Person ausmachen und nur weil wir sie nicht mehr erreichen können und weil wir glauben, sie hätten vielleicht mit ein bisschen mehr Rätsel und Sudoku vielleicht keine Demenz oder ein bisschen später entwickelt, das wäre mir an diesem Punkt noch wichtig. Aktivierung und Selbstorganisationskräfte unbedingt sozusagen stützen, das ist mein großes Plädoyer auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber nicht zu meinen, man wäre dann selber schuld, wenn man sozusagen dann auch Einschränkungen hat. Die kommen mit dem Alter, das ist so und dann haben wir auch da solidarisch miteinander gut auf diese Personen zu schauen und gerade bei Menschen mit Demenz ist mir das einfach wichtig, sie uns nicht nur auf unsere geistigen Fähigkeiten zu reduzieren, weil dann würden wir ja diesen Menschen sozusagen oft die Würde absprechen, nur weil sie ihre kognitiven Fähigkeiten verändern oder gar verlieren. Das wäre jetzt nochmal ein bisschen ernster jetzt geworden, aber das wäre nochmal wichtig.
Es scheint mir ein interessantes Phänomen zu sein, dass in Österreich unglaublich viele Menschen in Vereinen sich freiwillig organisiert haben. Die Feuerwehren, Sportvereine, Musik und so weiter. Warum funktioniert das dort und warum funktioniert das nicht, wenn es auf Hilfe anderer Menschen angewendet werden soll? Das ist ein Phänomen, das ich nicht begreife.
Ja, ich kann dazu auch nichts sagen. Ich bin nämlich nicht vom Fach.
Schwierig. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich bin auch in keinem Verein. Aber was ich vorher noch ein bisschen, ich denke, dass es im Alter schon noch ein Stück, was du eingangs gesagt hast, noch ein Stück loslassen geht, was du jetzt gesagt hast, was ist so wichtiger noch in der Begleitung oder wie wollen wir leben, wie kann ich gewisse Dinge, was ich nicht mehr kann oder nicht mehr gut kann, auch loslassen. Und das ist mir früher bei Ihnen so eingefallen, Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass Sie jetzt so irgendwie nur die Idee verschwenden, vielleicht in ein betreutes Wohnen zu ziehen. Ich denke, das ist auch so, nicht? Und ich glaube aber, für alle Menschen gibt es ja das Thema Loslassen, ob irgendeinem gewissen Zeitpunkt, wenn ich meine Wohnung nicht mehr versorgen kann, mein Haus nicht mehr versorgen kann, was tue ich dann? Was sind dann Themen? Kann ich mir das Haus so organisieren, dass das auch dort passt? Ist ja auch keine Frage. Oder mache ich eben dann den Schritt, nicht?
Ich hätte noch eine Frage. Was gewinnen wir, wenn wir älter werden? Fällt Ihnen da was Passendes ein?
Die absolute Weisheit. Über alles.
Also Manche werden gescheiter.
Ja.
dieses Zitat ist... Ja, eben, da sind Sie schon am richtigen Weg. Also der Philosoph Wilhelm Schmidt sagt, es ist die Gelassenheit, die wir im Alter gewinnen. Genau. Und ich glaube, das ist was, auf das man sich freuen kann, wenn man älter wird, oder? Sind Sie da dabei?
Da bin ich jedenfalls dabei. Und den Mut, das Leben auch zu Ende zu bringen.
Genau.
Also da müssen wir ja alle durch und das können wir ja sozusagen, das können uns ja die Alten, Verzeihung, das können uns die alten Menschen zeigen und den Mut, das Leben gut zu Ende zu bringen, das ist etwas, den man gewinnt.
Also jetzt sehe ich schon viel mehr strahlende Gesichter. Es ist zwar noch etwas Zeit, aber Sie können gerne an der Bar sich noch gegenseitig austauschen, Mut machen zum Loslassen. Herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Schön, dass Sie gekommen sind und uns aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich habe noch ein paar Ankündigungen. Kleinen Moment noch, ich entlasse Sie sofort. Die nächsten Veranstaltungen sind morgen schon, am Dienstag, bereits um 18.15 Uhr gibt es das Thema Zwischenräume, Architektur zwischen Auratisierung und Sakralisierung. Es ist eine Kooperation mit der Katholischen Privatunion in Linz, in Linz, und sie findet auch dort in der Bethlehemstraße 20 statt. Am Sonntag gibt es von 15 bis 18 Uhr Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen hier im Kepler-Salon. Wenn Sie einen Kuchen mitbringen, wird sich die Gastgeberin sehr freuen. Am Montag gibt es dann wieder normal zur gewohnten Zeit das Thema, wie Sie es vermeiden können, bei einem Unfall schwer verletzt oder sogar getötet zu werden. Es spricht der Verkehrspsychologe Peter Jonas. Danke für Ihr Kommen und schönen Abend noch. Applaus